Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Mehr Unabhängigkeit von russischen Energieträgern. Das ist eines der politischen Ziele seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das kann mehr Abhängigkeit von anderen schwierigen Partnern bedeuten. Wirtschaftsminister Robert Habeck weiß das allerspätestens seit seinen Gasgesprächen in Katar im Frühjahr. Ganz anders ist das jetzt bei der Energieallianz, die Bundeskanzler Scholz und sein Wirtschaftsminister aktuell schmieden wollen. Die beiden sind bei Justin Trudeau in Kanada und damit fangen wir gleich an. Die Ampel diskutiert über ein drittes Entlastungspaket, natürlich nicht ohne die Vorschläge der Opposition, auch dazu gleich mehr. Die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wird fristlos entlassen, auch das gleich Thema hier bei uns. Und im Hintergrund dann noch einmal der ausführliche Blick auf die Russland-Sanktionen, was funktioniert, was nicht. Neue Energiepartner also relativ dringlich gesucht. Unser Korrespondent Frank Capellan hat Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck nach Kanada begleitet. Jetzt im Moment sitzen alle in fahrenden Autos und darum habe ich vorhin schon mit ihm gesprochen, nachdem er die Pressekonferenz von Olaf Scholz und Justin Trudeau kurz verfolgen konnte. Und meine erste Frage an Frank Capellan: Was waren da die wichtigsten Punkte?
Ja, das Wichtigste war natürlich, dass beide Seiten die enge Verbundenheit, die enge Partnerschaft noch einmal betont haben. Justin Trudeau und Olaf Scholz, die kennen sich gut, die verbindet auch über das Politische hinaus eine persönliche Freundschaft. Und das war die Botschaft, dass man gesagt hat, wir haben die gleichen Wertevorstellungen, wir haben die gleiche wertebasierte Politik mit Blick auf die Ukraine, mit Russland. Und wir werden da entsprechend auch weiterhin zusammenarbeiten, auch mit Blick auf eine Energiepartnerschaft.
Das ist kein Geheimnis, dass es im Fokus tatsächlich um diese engere Zusammenarbeit gehen soll, eine Energiepartnerschaft, eine Energieallianz. Was genau bedeutet das?
Naja, so manch einer erwartet ja, dass Kanada auch helfen könnte, möglichst schnell die Engpässe bei der Gasversorgung mit zu lindern, die es in Europa, die es in Deutschland gibt. Das wird sich wahrscheinlich aber nicht umsetzen lassen, da das Flüssiggas, Erdgas, das in Kanada gefördert wird, vor allen Dingen über die Pazifikküste, über Terminals an der Pazifikküste in Richtung Asien exportiert wird. Es gibt derzeit keine Terminals, die auch einen Export nach Deutschland, nach Europa möglich machen würden. Allerdings Justin Trudeau und Olaf Scholz haben sich mit Blick auf die Dekarbonisierung, mit Blick auf den Abschied von fossilen Brennstoffen schon vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine darauf verständigt, dass man über grünen Wasserstoff vorankommen will in der Energiefrage. Und da soll morgen auf Neufundland in Stephenville ein Abkommen unterzeichnet werden. Das ist der ganz große Plan, dass man also langfristig, die Rede ist von 2024, frühestens 2025, Wasserstoff exportieren kann von Kanada, der dort mit Windenergie produziert werden soll, eben auch nach Deutschland. Die LNG-Terminals, die jetzt in Deutschland gebaut werden, die da in Rekordtempo hochgezogen werden an der deutschen Nordseeküste, die sollen eben fit gemacht werden, sowohl für die Einfuhr von Flüssiggas als auch für den Wasserstoffimport.
Und dann ist ein großes Thema natürlich auch der Freihandel. Es geht ja auch um das Freihandelsabkommen CETA, das in der Europäischen Union teilweise schon in Kraft gesetzt ist. Teilweise sind aber auch, soweit die Mitgliedstaaten sozusagen damit zu regieren haben, Teile auf Eis gelegt. Welche Rolle spielt das jetzt?
Das spielt eine Rolle in den Gesprächen hier, aber von deutscher Seite, sowohl von Bundeskanzler Olaf Scholz als auch von seinem Vizekanzler, von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, der ihn ja begleitet, wurde betont, dass man bei der Ratifizierung des Freihandelsabkommens nun schnell vorankommen will. Gleichwohl, Sie haben recht, es gibt da weiterhin Proteste, es gibt Forderungen nach Nachverhandlungen, es gibt Forderungen, die Umweltstandards weiter zu erhöhen. Aber das sind Dinge, die in der politischen Diskussion hier eigentlich keine Zukunft mehr haben. Und da hat man versichert, dass man jetzt nach jahrelangen Verhandlungen jetzt dieses Abkommen CETA endlich auf den Weg bringen will, dass es ratifiziert werden soll. Und das ist die Botschaft, die man mitbringen will, auch gegenüber dem kanadischen Premier Justin Trudeau. Also in dieser Frage will man weiterkommen. Und da hat man nun auch die Zustimmung seitens der Grünen. Das Freihandelsabkommen war in der SPD natürlich auch umstritten, aber insbesondere bei den Grünen, da ist jetzt die Hoffnung groß, dass man sich da verständigt, dass es schnell ratifiziert werden kann.
Was an diesem Kanada-Besuch ungewöhnlich ist, ist, dass es wirklich ausschließlich ein Kanada-Besuch ist, nicht sozusagen noch als Anhängsel an eine Reise in die USA dran gehängt. Welche Rolle spielt das?
Ja, das ist sicherlich eine Botschaft, das hat es noch nie gegeben in dieser Form, dass ein deutscher Bundeskanzler ausschließlich nach Kanada reist. Das ist eine Botschaft, die zeigen soll, wie eng diese beiden Staaten verbunden sind. Ich sagte es aber eingangs auch, Olaf Scholz und Justin Trudeau verbindet eine enge Freundschaft, die über das Politische sicherlich hinausgeht. Die beiden kennen und verstehen sich sehr gut seit vielen Jahren schon, also auch lange bevor Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist. Schon als Bürgermeister in Hamburg hat er ihn in die Hansestadt eingeladen. Also man teilt die gemeinsamen Werte, man teilt die gemeinsame Sicht auf das Vorgehen gegen den russischen Präsidenten Putin, da ist man sich einig und diese gute Atmosphäre, die demonstriert man jetzt auch hier. Also ich befinde mich gerade auf einer Dachterrasse eines Innovationszentrums in Montreal und man hat sich hier positioniert, um auch schöne Bilder, die diese freundliche Atmosphäre zwischen den beiden Ländern und zwischen den beiden Staatsmännern auch untermauern sollen, um diese Bilder zu produzieren. Im Hintergrund sieht man eben die Kulisse der Stadt Montreal.
Frank Capellan berichtete über die Kanada-Reise von Bundeskanzler Scholz. Und selbst wenn da jetzt eine neue Energiepartnerschaft vereinbart werden soll, dann ändert das absehbar nichts an der Entwicklung der Energiepreise in Deutschland, an dem schnellen Anstieg. Welche Entlastungen und für wen müssen darauf folgen? Die Debatte um ein drittes Entlastungspaket gewinnt weiter an Fahrt. Johannes Kuhn fasst aus Berlin zusammen.
Vorschläge gibt es viele. Endgültig entschieden hat die Bundesregierung noch nichts. Grünen Co-Chef Omid Nuripur mahnt bei der Frage neuer Entlastungen deshalb zur Eile.
Es ist für uns klar, dass die Entlastung, das dritte Entlastungspaket, parallel kommen muss zur Einführung der Gasumlage.
Das wäre zum 1. Oktober. Schon im September erhalten Beschäftigte eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Weil Rentner und Studenten hier weitestgehend leer ausgehen, wollen SPD und Grüne nachbessern. Und stoßen damit bei FDP-Finanzminister Christian Lindner auf Ablehnung. Der hatte am Sonntag in der ARD die Sozialdemokraten verantwortlich gemacht.
Es war ein sozialdemokratischer Arbeitsminister, der gesagt hat, die Energiepreispauschale erhalten Beschäftigte und nicht Rentnerinnen und Rentner.
Lindner hatte zuletzt spezielle Hilfen für Rentnerinnen und Rentner abgelehnt und darauf verwiesen, dass die Altersbezüge zuletzt angepasst worden seien. Diese Rechnung gehe allerdings nicht auf, erwiderte am Morgen im Deutschlandfunk Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag.
Ja, es gibt in diesem Jahr erhebliche Rentenerhöhungen. Die sind allerdings niedriger als die Inflation. Das heißt, es gibt auch bei Rentnerinnen und Rentnern einen echten, einen realen Kaufkraftverlust. Und deshalb finde ich dieses Argument absolut nicht schlagend, im Gegenteil.
Die Union fordert entsprechend Nachbesserungen sowohl bei den Rentnern als auch bei den Studierenden. Klare Unterstützung signalisieren die C-Parteien für die geplante Abmilderung der kalten Progression und Lindners Festhalten an der Schuldenbremse. Die SPD-Linke wiederum hält genau dieses Festhalten für einen Fehler. Man befinde sich in einer Notsituation, betont der SPD-Sozialpolitiker Manuel Gawa im Deutschlandfunk.
Es ist so, dass ein Staatshaushalt vernünftig geführt werden muss, dem stimme ich überein. Aber ich glaube nicht, dass das besonders für die zukünftigen Generationen gut ist, wenn jetzt Familien beispielsweise eben nicht vernünftig über diesen Herbst kommen können. Und ich glaube nicht, dass das dann besonders zukunftsgerecht ist.
Aussetzung der Schuldenbremse oder Finanzierung mittels Übergewinnsteuer? Solche rot-grünen Gedankenspiele stoßen beim FDP-Finanzminister auf Ablehnung. Der Druck zur Einigung ist dennoch groß. Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW, warnt am Morgen im Deutschlandfunk. Menschen mit mittleren und geringen Einkommen hätten nicht ausreichend Puffer, um die Folgen der Inflation abzufedern.
Das Problem ist ja nicht nur, dass die Mehrheit der Deutschen in dieser Situation im Augenblick nichts mehr sparen kann, also dass 60% jeden einzelnen Euro brauchen für den Lebensunterhalt, sondern das noch größere Problem in Deutschland ist, dass 40% praktisch gar keine Ersparnisse haben.
Unterdessen fordert auch die Wirtschaft angesichts hoher Gaspreise Entlastungen ein. So erinnerten Vertreter von DIHK und BDI daran, dass die Umsatzsteuer für Betriebe ein durchlaufender Posten ist. Entsprechend profitiere man von der angekündigten Mehrwertsteuersenkung auf Gas nicht.
Unser Korrespondent Johannes Kuhn war das aus Berlin. Wer steckt hinter dem tödlichen Anschlag auf die Kriegsbefürworterin Daria Dugina? Auch heute ist das eine offene Frage. Einiges spricht dafür, dass die Attacke ihrem Vater, dem Ultranationalisten Alexander Dugin, galt. Heute ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Für wesentlich mehr Klarheit sorgt es aber nicht. Marta Wilczynski mit den Reaktionen aus Russland.
Es sei ein abscheuliches und grausames Verbrechen, das Daria Duginas Leben beendet habe, heißt es in dem Kondolenzschreiben des russischen Präsidenten an die Eltern der Getöteten. Wladimir Putin bezeichnet die 29-jährige Journalistin und Politologin, die am Samstagabend bei einem Autobombenanschlag ums Leben kam, als kluge, talentierte Person mit echtem russischen Herzen. Ihren Eltern wünschte er viel Kraft und Mut in dieser traurigen Stunde. Mögliche Konsequenzen erwähnte Putin an dieser Stelle nicht. Nur kurz zuvor hatten russische Medien gemeldet, dass der Inlandsgeheimdienst FSB ukrainische Geheimdienste beschuldigt, die Tat vorbereitet und durchgeführt zu haben. Die mutmaßliche Täterin, eine Ukrainerin, soll sich im selben Haus wie Dugina eine Wohnung gemietet und diese ausspioniert haben. Direkt nach der Explosion soll die Verdächtige über Pskow nach Estland ausgereist sein. In den sozialen Medien wurden aus nationalistischen Kreisen Rufe nach Vergeltung laut. Der rechtskonservative Ideologe Alexander Dugin selbst hatte eine Nachricht über den Messenger-Dienst Telegram verbreiten lassen. Darin fordert er nicht nur Rache und Vergeltung, sondern den Sieg. Schon früher hatte sich Dugin für einen umfassenden Krieg gegen die Ukraine stark gemacht und auch den Kreml kritisiert, nicht weit genug zu gehen.
Informationen waren das von Marta Wilczynski. Und die Schuldzuweisungen, die jetzt aus Moskau kommen, die lassen die Anspannung natürlich noch einmal mehr ansteigen, zusätzlich ansteigen vor dem 24. August, dem Unabhängigkeitstag in der Ukraine. Präsident Selenskyj befürchtet ein besonders brutales Vorgehen Russlands. Dazu kommen Meldungen über ein in Russland geplantes Kriegsverbrechertribunal. Johannes Hoppe dazu.
Russland bereitet nach eigenen Angaben ein Kriegsverbrechertribunal gegen mindestens 23 Mitglieder des Azov-Regiments vor. Die Miliz kämpft seit 2014 gegen pro-russische Separatisten und ist wegen seiner rechtsextremen Vergangenheit umstritten. Denis Puschilin, der Leiter der pro-russischen Volksrepublik Donetsk, erhebt schwere Vorwürfe. Wir handeln aufgrund unserer klaren, übereinstimmten Positionen. Alle Verbrecher, Kriegsverbrecher und besonders Neonazis aus Azov müssen für ihre Gräueltaten entsprechend bestraft werden. Es gibt sehr viele Verbrechen. Die Vorbereitung auf die erste Etappe des Tribunals kommt langsam zu Ende. Ermittlungsorgane sind tätig und direkt von ihnen hängt heute das konkrete Datum des Tribunals in Mariupol ab. Das Azov-Regiment soll nach russischen Angaben mindestens 80 Verbrechen begangen haben. An dem Tribunal sollen sich neben Russland auch Belarus und Syrien beteiligen, so Puschilin weiter. Eine Reaktion kam von Oleksiy Onscharenko. Er vertritt die Ukraine im Europarat. Die wahren Neonazis sind die russischen Besatzer und ihre Kollaborateure wie Puschilin. Denn sie behaupten, sie erkennen die Ukrainer nicht als Nation an. Sie fordern eine De-Ukrainisierung, was eine klassische Nazi-Terminologie ist. Nazis sind diejenigen, die Kinder und Frauen töten und vergewaltigen. Auch Amnesty International und das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hatten dem Azov-Regiment in der Vergangenheit Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Währenddessen befürchten viele Behörden in der Ukraine, dass Russland am Mittwoch, dem 24. August, verstärkt angreifen wird. An dem Tag dauert der russische Krieg gegen die Ukraine ein halbes Jahr. Der 24. August ist der ukrainische Nationalfeiertag. Vor 31 Jahren war die Ukraine aus der Sowjetunion ausgetreten. Aus Furcht vor russischen Angriffen hat unter anderem der Bürgermeister von Kharkiv, Igor Terechow, eine Ausgangssperre angekündigt. Solche Sicherheitsmaßnahmen beziehen sich auf die Rettung von Menschenleben, da es verschiedene Informationen gibt. Ähnlich äußert sich auch Vitali Kim, der Leiter der Gebietsverwaltung von Mykolaiv. Ich bitte alle, mit dieser Situation so vorsichtig wie möglich zu sein, denn die russischen Besatzer drohen damit, die Entscheidungspunkte zu bombardieren. Außerdem bereite ich eine Anweisung vor, in der ich allen empfehle, an diesem Tag aus dem Off zu arbeiten. Aber wir werden die Stadt nicht schließen. Wir veranstalten keine Massenveranstaltungen, bei denen Menschen zusammenkommen. Bitte versammeln Sie sich nicht in großen Gruppen. Nutzen Sie sie diese Zeit, um sich sinnvoll zu entspannen. Zudem meldete die ukrainische Nachrichtenagentur Unjan heute Angriffe auf die Antonov-Brücke. Die eingleisige Eisenbahnbrücke liegt in der Region Cherson und führt über den Fluss Dnieper. Sie verbindet das rechte Flussufer mit dem Süden der Ukraine. Sie ist im Moment in russischer Hand und eine wichtige Strecke für Waffen- und Truppenlieferungen. Von Unjan veröffentlichte Bilder zeigen Flammen und dunkle Rauchwolken an der Brücke. Die Sprecherin der ukrainischen Armee hat die Angriffe bestätigt. Die Antonov-Brücke wurde schon mehrfach von der ukrainischen Armee angegriffen. Russische Staatsmedien haben den Angriff bestätigt. Eine Fähre soll getroffen worden sein. Unter den Passagieren habe es mindestens 2 Tote und 16 Verletzte gegeben. Alle seien Zivilisten. Unabhängig prüfen lassen sich diese Informationen nicht.
Informationen waren das von Johannes Hoppe. Zurückgetreten ist Patricia Schlesinger schon. Formal abberufen vom RBB-Intendantenamt hat sie der Rundfunkrat auch. Und heute folgten Beratungen des Verwaltungsrates über eine Vertragsauflösung. Da kam man relativ schnell auf den Punkt. Vor einer guten Stunde wurde auch von dort die Entscheidung bekannt. Schlesinger soll fristlos gekündigt werden. Unser Kollege Sebastian Engelbrecht beobachtet das Thema auch heute Nachmittag für uns. Wie sah die Begründung aus?
Ja, ich befinde mich hier im RBB an der Masurenallee in Berlin. Hier ist die Presseaufregung etwas zurückgegangen, aber eben wurde noch mit großer Spannung erwartet, was die Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König mitzuteilen hatte. Und das lohnt sich, das mal genau anzusehen. Der Dienstvertrag mit Frau Schlesinger wird vorsorglich, außerordentlich, fristlos auf der Grundlage wichtiger Gründe gekündigt. Also wichtig ist, er wird fristlos gekündigt. Welche Gründe es genau sind, das wurde nicht gesagt. Und das hat der Verwaltungsrat des RBB mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung soeben beschlossen. Und weiter heißt es, die Ansprüche von Frau Schlesinger auf Zahlung eines nachvertraglichen Ruhegeldes und auf Hinterbliebenenversorgung werden widerrufen. Mit Ruhegeld ist faktisch die Abfindung gemeint und die Altersversorgung, aber nur die Altersversorgung, die Ansprüche, die Frau Schlesinger in ihrer Zeit beim RBB erworben hat. Also was sie vorher erworben hat beim NDR oder anderswo im öffentlich-rechtlichen Bereich, das bleibt bestehen. Dieser Teil wurde mit 6 Ja-Stimmen beschlossen und mit einer Gegenstimme im Verwaltungsrat des RBB. Und zur Begründung hierzu heißt es, damit wolle der Verwaltungsrat die Rechte des RBB gegenüber Frau Schlesinger bestmöglich wahren, auch im Interesse der Beitragszahler. Das Vertrauensverhältnis zu Frau Schlesinger sieht das Gremium als nachhaltig zerstört an. Ja, so wurde es gesagt, nachhaltig zerstört. Eine Abfindung komme eben aus diesem Grunde, aufgrund dieser Fakten, nicht in Betracht.
Und jetzt ist in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Tagen der Druck ja auch gestiegen auf die gesamte Geschäftsleitung. Werden wir da noch mehr Rücktritte sehen?
Ja, also direkte Rücktritte kann ich jetzt von hier nicht weiter vermelden, aber Ähnliches. Der Verwaltungsrat hat die gegenwärtige Geschäftsführung heute gebeten, ihre Aufgaben weiter wahrzunehmen. Das betreffe zunächst mal aber nur die Geschäfte der laufenden Verwaltung, nicht grundlegende Strukturentscheidungen. Aber, so Dorette König, die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende, der jetzige geschäftsführende Intendant Hagen Brandstätter, soll nach dem Willen des Verwaltungsrats Platz machen für einen anderen Interimsintendanten. Und dazu passt, dass Herr Brandstätter seit heute bereits krank gemeldet ist. Die übrigen Direktoren seien bereit, weiter im Amt zu bleiben, so Frau König, um die Stabilität im Sender zu gewährleisten. Und ich habe dann Frau König gefragt, wie ist es denn mit ihr selbst? Auch der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat sind ja in der öffentlichen Kritik. Sie selbst habe nicht vor, ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Sie möchte in ihrem Amt bleiben. Das ist ja ein interessantes Detail, nachdem Friederike von Kirchbach, die Vorsitzende des Rundfunkrats, schon seit fast 10 Jahren aus diesem Amt ausgeschieden ist. Bereits am Wochenende vor 2 Tagen ist sie zurückgetreten. Sie will einen Beitrag für einen Neuanfang im RBB leisten.
Noch ganz knapp der Ausblick. Wie geht's jetzt weiter beim RBB?
Am Donnerstag tagt erneut der Rundfunkrat und bis dahin gilt, was die Verwaltungsratsvorsitzende König eben sagte, die Aufklärung der Vorwürfe, die Strukturanalyse und die Neuaufstellung des Senders. Das ist alles nur möglich durch externe Unterstützung im Sinne eines Interimsmanagements oder eines Interimsintendanten. Und dazu will der Verwaltungsrat des RBB in den nächsten Tagen, also noch in dieser Woche, einen Fahrplan aufstellen. Mhm. Die Benennung eines neuen Interimsintendanten in dieser Woche ist also noch gut möglich.
Vielen Dank an Sebastian Engelbrecht live aus Berlin. Heute vor 30 Jahren begannen in Rostock-Lichtenhagen die Angriffe auf eine Asylbewerbereinrichtung und die Unterkunft für vietnamesische Vertragsarbeiter und Arbeiterinnen. Angriffe, die von applaudierenden Schaulustigen noch unterstützt wurden. Polizei und Feuerwehr dagegen wurden an der Arbeit gehindert. Hunderte Menschen wurden verletzt. Und wenn von Rostock-Lichtenhagen und den Ereignissen vor 30 Jahren die Rede ist, dann fällt häufig die Formulierung wie durch ein Wunder. Sei niemand getötet worden. Rostock-Lichtenhagen wirkt nach, so sagen es heute viele. Die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Rem Alabadi Radovan, sagte es heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk so.
Das Ausmaß der rassistischen Ausschreitungen ist bis heute erschreckend. Und wenn wir sehen, 30 Jahre später, alles, was danach noch kam, Mölln, Solingen, Hanau, Halle, München, die NSU-Morde, all das ist eine Reihe von rechtsextremen und rassistischen Anschlägen, die uns erschüttert und die wir aber auch angehen müssen.
Die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Rem Alabadi Radovan, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Und weil sich die Ausschreitungen über Tage hingezogen haben, ist das heute erst der Auftakt zu den Gedenkveranstaltungen. Axel Krummenauer mit dem Ausblick.
Das Pogrom ist Teil unserer Stadtgeschichte, sagt Rostocks amtierender Oberbürgermeister von Wrzeszczykowski. Am 22. August 1992 versuchte ein Mob von Randalierern und Rechtsextremen, teils unter dem Applaus von Schaulustigen, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und eine Unterkunft für vietnamesische Arbeiter in dem sogenannten Sonnenblumenhaus im Stadtteil Lichtenhagen, zu stürmen. Die Polizei war damals völlig überfordert. 4 Nächte lang hielten die Ausschreitungen an. Für uns und alle nachfolgenden Generationen bleibe die wichtige Aufgabe, Rassismus und Hetze gegen nationale, religiöse und ethnische Minderheiten zu verurteilen, so von Wrzeszczykowski weiter. Das soll in diesen Tagen mit mehreren Ausstellungen und Veranstaltungen gelingen. Mit einer Fotoausstellung in Lichtenhagen soll aber auch gezeigt werden, dass sich der Stadtteil mit seinen knapp 14.000 Einwohnern seit den Ausschreitungen gewandelt hat. Am Mittwoch, dem Tag, als vor 30 Jahren Teile des Sonnenblumenhauses brannten, will ein Chor der Vielfalt vor dem Rostocker Rathaus ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Am Donnerstag wird Bundespräsident Steinmeier in Lichtenhagen erwartet und am Wochenende plant ein Bündnis aus verschiedenen Vereinen eine Großdemonstration in Lichtenhagen.
Axel Krummenauer berichtete aus Rostock. Und die Veranstaltungen, die widmen sich jetzt natürlich ausdrücklich dem Blick zurück. Der Blick nach Rostock ist wichtig, aber auch um die politischen Konsequenzen soll es hier jetzt nochmal gehen bei uns. Die Innenpolitik Anfang der 90er Jahre, die legte ihren Schwerpunkt damals nicht auf einen entschiedeneren Kampf gegen Rechtsextremismus. Stattdessen folgte 1993 eine weitgehende Verschärfung des Asylrechts. Sabina Mattei dazu.
Zwischen den rassistischen Gewaltexzessen vom August 1992 in Lichtenhagen und dem Asylkompromiss, den die Bundespolitik bald darauf vereinbarte, ziehen viele, insbesondere Kritiker, bis heute eine direkte Verbindung. Die CDU-CSU redete allerdings schon in den 80er Jahren einer Verschärfung des Asylrechts das Wort, etwa der damalige Bundesinnenminister Zimmermann.
Jede Entscheidung zugunsten eines bestimmten Typs von Asylbewerbern hat im Heimatstaat eine Multiplikationswirkung. Dann wird in den Zeitungen, zum Beispiel von Sri Lanka, werden Anzeigen von Reisebüros veröffentlicht. Also absolut organisiert und einen starken Anreiz für eine Asylantragstellung.
Während Bild-Zeitung und Welt am Sonntag gegen vorgeblichen Asylmissbrauch polemisierten, schnellte die Zahl der Asylbewerber in die Höhe. 1992 kamen fast 440.000, die meisten vom kriegsgeplagten Balkan und aus dem ehemaligen Ostblock. Sie kamen in eine Bundesrepublik, die eine schwere Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit erlebte, deren Kommunen mit der Versorgung der Flüchtlinge überfordert waren, in der rechtsradikale Parteien mit fremdenfeindlichen Parolen in Landtage gewählt wurden. Die Union machte nun ernst mit der Asylrechtsreform. Fraktionschef Schäuble:
Wir wollen das Asylrecht im Grundgesetz ergänzen, indem wir anstelle des bisherigen Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 einen neuen Artikel 16a einfügen wollen, dessen erster Satz der bisherige Satz bleiben soll. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
Wer aus einem EU-Land oder einem anderen sicheren Drittstaat einreiste, sollte sich aber künftig ebenso wenig auf das Asylrecht berufen können wie Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Der Widerstand der SPD-Opposition, deren Stimmen das schwarz-gelbe Regierungsbündnis für die Grundgesetzänderung brauchte, schwand bald. Im Dezember 92 stand der Asylkompromiss. SPD-Fraktionschef Klose:
Wir erreichen eine Steuerung und Begrenzung, indem wir die wirklich politisch Verfolgten, die asylberechtigten Bewerber im eigentlichen Sinne des Wortes von jenen trennen, die aus anderen Gründen zu uns kommen. Wir schlagen vor, eine erhebliche Beschleunigung der Verfahren in offensichtlich unbegründeten Fällen.
Obwohl tausende Demonstranten versuchten, die Abstimmung über die Neuregelung im Mai 93 zu verhindern, beschloss der Deutsche Bundestag die Reform mit weit mehr als 2/3 der Stimmen. Mit der Verabschiedung des Asylkompromisses war die Debatte über die umstrittene Neuregelung nicht vom Tisch. Zwar scheiterten Verfassungsbeschwerden, doch es kam eine gesellschaftliche Diskussion darüber in Gang, ob Deutschland Einwanderungsland sein will und wie Zuwanderung gesteuert werden kann. Der Asylkompromiss gehört deshalb zu jenen Ereignissen des Jahres 1993, die bis heute nachwirken.
Rostock-Lichtenhagen und die Folgen, auch ausführlich Thema heute in unserem Podcast Der Tag mit Barbara Schmidt-Matern, finden Sie in unserer Audiothek oder auf deutschlandfunk.de. Wie bitter ist das jetzt für das deutsch-israelische Verhältnis? Das war Ende der vergangenen Woche eine vielgestellte Frage. Nach dem Holocaust-Vergleich von Palästinenser-Präsident Abbas, nach seiner Holocaust-Relativierung auf der Pressekonferenz im Kanzleramt, der Bundeskanzler Scholz ja erst verspätet widersprochen hat. Eine brisante Vorgeschichte also zu der Personalie heute, der neue israelische Botschafter in Deutschland. Der profilierte Top-Diplomat Ron Prosser hat heute sein Amt offiziell angetreten. Stefan Detjen berichtet.
Zur Übergabe des Beglaubigungsschreibens kommt Ron Prosser mit der Familie zum Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue. Ehefrau Hadass, der gemeinsame Sohn, Mutter und Schwester begleiten den neuen israelischen Botschafter. Mit Worten und Gesten macht der 63-Jährige dieser Tage immer wieder deutlich, nach einer langen diplomatischen Karriere hat dieser Posten eine ganz besondere persönliche Bedeutung für ihn und seine Familie. Kurz nach dem Termin beim Bundespräsidenten stellt er sich auf dem Bebelplatz der deutschen Öffentlichkeit vor, auf dem im Mai 1933 als undeutsch verfemte Bücher verbrannt wurden.
Ich bin der Sohn von Uri Prosser, der 1927, nicht weit von hier entfernt, an der Eisenzahnstraße 3 als Ulrich Proskauer geboren wurde.
Erinnert Prosser an die deutschen Wurzeln seiner Familie. Ein knappes halbes Jahr nach der Bücherverbrennung flüchteten Eltern, Großtante und die Tante Prossers nach Palästina. Es sei die Großmutter Elfriede Proskauer gewesen, die weitsichtig genug gewesen sei, das Unheil zu erfassen, das Juden in Deutschland droht.
Mein Großvater Bertolt Proskauer hat sich sein ganzes Leben als Preuße bezeichnet. Er wollte seine Heimat nicht verlassen. Und doch hat er es getan, weil er wusste, für ihn war damit alles verloren. Seine Heimat, die Kultur, die Sprache, seine Firma.
Wer hätte gedacht, dass er, der Enkel des stolzen Preußen Proskauer, einmal als Botschafter des Staates Israel nach Berlin zurückkehre, fragt Prosser. Für ihn schließe sich damit ein Kreis. Mitte der 80er Jahre begann seine diplomatische Laufbahn an der israelischen Botschaft in Bonn. Nach dem Fall der Mauer reiste er als einer der ersten offiziellen Vertreter Israels nach Ost-Berlin und nahm Kontakte in die DDR auf. Später war Prosser unter anderem israelischer Botschafter in London und bei den Vereinten Nationen in New York. Zuletzt leitete er ein von ihm gegründetes Institut für internationale Diplomatie in Herzliya. In Berlin folgt Prosor auf Jeremy Isakharov, der seit 2017 Botschafter Israels in Deutschland war. Als einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit nannte Prosor heute die Förderung des Jugendaustauschs zwischen den beiden Ländern. Schon vor der heutigen Übergabe seines Beglaubigungsschreibens hatte Prosor erkennen lassen, dass er sich auch in aktuelle politische Debatten einschalten wird. Zuletzt hatte er auf seinem Twitter-Kanal die Holocaust-Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Abbas als Schande bezeichnet und deutsche Schlagzeilen zu den israelischen Militärschlägen gegen die Hisbollah im Gazastreifen kritisiert.
Stefan Dietjen berichtete aus Berlin zum Ende dieser Information am Abend. Im Namen des gesamten Teams Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.